Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich hoffe, du hörst mich.
Ich kann dich hören.
Das ist gut.
Technik, die begeistert.
Ja, Technik, die begeistert. Und das seit 500 Folgen.
Ach so, ja, ich habe eben schon überlegt, was will er jetzt, weil ich habe nämlich gedacht eben noch, Technik, die begeistert, ist ein bekannter Werbespruch. Mhm. Und hab dann noch an Life is Good eben noch gedacht und du kamst eben mit 500 und ich so, ne, 500 Jahre schon? Das kann ja eigentlich nicht sein.
Naja, nee, 500 Folgen, 500 Jahre.
500 Folgen, ja, du hast auf uns,
klar. Ich glaube, 500 Jahre werden wir nicht erreichen.
Also wir definitiv nicht.
Na, vielleicht können wir es vererben.
Ich wollte, das könnten, ja, geht es selbst, das wird eng. Aber alle wir zwei werden auf jeden Fall 500 Jahre nicht voll machen, nein.
Nein, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja. Genau.
Ja, heute haben wir die 501, das ist die Jeanshosenfolge. Mhm. Ich hatte mir ja da etwas.
Das ist, also wir nennen jetzt, ja, wir nennen jetzt keine Marken, oder?
Nee, nennen wir nicht.
Das, gut,
das,
okay.
Aber wir können ja sagen, Jeanshosenfolge, das ist ja relativ neutral, ne? Sagen wir es mal so. Ne? Die Idee, die ich dazu hatte, die war etwas zu kurzfristig, das konnte so nicht umgesetzt werden. Ja. Mein Gott, ja. Was soll's.
Also ich podcaste auch hier in ganz legeren Trainingshosen, also von daher hätte eh nicht gepasst.
Wie man bei uns auf dem Dorf sagt, den leichten Biertrinkeranzug.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Nee, okay. Nee. Gut. Das ist bei uns so das geflügelte Wort für Trainingsanzug oder für Jogginghose.
Ah, okay.
Der leichte Biertrinkeranzug.
Wieder was gelernt.
Naja. Naja, auf dem Dorf.
Ja, ja. Naja,
so ist das.
Genau.
Gut, overrad.
Von Dorf und Land reden.
Wo wir gerade von Dorf sind, wir hatten ja letzte Woche angekündigt, was offiziell rauszuholen.
Ach so, ja.
Und ich hatte gerade so Dorf, Düsseldorf, da hatte ich gerade so die Überleitung im Kopf. Ja, wir werden zweitverwertet, wir laufen jeden Donnerstag ab 22 Uhr in der Zweitverwertung auf radiodüsseldorf.de. Genau. Wer uns im Real Life hören möchte, kann das gerne nochmal tun. Wie gesagt, jeden Donnerstag ab 22 Uhr und dann danach kommt dann wieder Musik.
Ja. Jetzt können wir eigentlich aufhören, oder?
Warum?
Ja, jetzt kannst du sagen, wir sind im Radio gewesen und dann.
Ach so, ja, das kann man sagen.
Außer du sagst, du willst jetzt noch ins Fernsehen.
Nein, das möchte ich nicht. Um Gottes Willen.
Das wäre doch auch nochmal so ein Goal.
Nee.
Das wäre das Nächste.
Jetzt, wo es 4K gibt und HD, möchte ich jetzt nicht unbedingt ins Fernsehen. Der Verbrauch für die gute HD-Schminke, der würde ins Unermessliche gehen. Wir sind doch Radiogesichter und keine Fernsehgesichter.
Ja, das haben sie bei den Gottschalk und den Mike Krüger früher auch mal gesagt, ja.
Naja, gut, man hat sich dran gewöhnt.
Ne? Ja, genauso Karl Dahl, ja. Also von daher, das geht alles.
Das war ja nochmal eine Steigerung, ne, von Mike.
Oh, was mir gerade einfällt, das war auch so eine überraschende Nachricht diese Woche, wo wir gerade auch hier ein bisschen über Comedy und Comedians gesprochen haben, wenn man dann die drei Namen, die jetzt gefallen sind, als solches auch bezeichnen will, ja. Aber ich denke, die gehören da auch in den Club durchaus rein, mit dem, was sie schon gemacht haben. Mirko Nonchef.
Oh ja.
Ist ja jetzt letzte Woche anscheinend schon, wenn ich es richtig gelesen habe, ja, verstorben. Trotzdem die Tage jetzt gerade eine ganz überraschende Nachricht gewesen. Ich muss zugeben, er war ja so ein bisschen. Die letzten Jahre ist es ja ruhiger um ihn geworden. Bewusst wahrgenommen wieder habe ich ihn jetzt eigentlich auch erst wieder mit der neuen Show, wo er ja auch mit dabei war. Was war das? Last One?
Null, ja.
Ja, genau. Da habe ich ihn eigentlich erst wieder so ein bisschen wahrgenommen und muss sagen, dass ich wirklich vorher, da war er komplett bei mir aus dem Radar verschwunden. Aber klar, man hatte die Anfänge von ihm, oder zumindest mal ich, oder meine auch ja in meinem Alter, ja, damals auch mitgekriegt und auch seine hoch Hochzeit oder sein, oder da, wo er ja auch dann einen Preis nach dem anderen im Prinzip abgeräumt hat. Das hat man ja alles sehr bewusst mitgekriegt. Hat mich dann doch überrascht, weil er ja im Prinzip so mein Alter ist auch. Und 52, ich noch so, what the fuck.
52.
Ja, what the fuck. Der ist ein Jahr älter als ich, ja. Mhm. Wo ich dann auch gedacht habe, scheiße, ja. Das ist viel zu früh, ja. Viel zu früh.
Und ich glaube, man weiß noch nicht, woran er verstorben ist.
Es wird momentan, gerade in der Boulevardpresse, wird da viel gerätselt noch, ja. Dass wir deswegen mal gucken, ja, bei was war es jetzt letztendlich und ist jetzt für mich nicht so interessant. Ja, es ging jetzt eigentlich mehr darum, dass es halt für mich so überraschend generell war und wie gesagt, er ja, auch wenn es ein bisschen ruhiger war die letzten Jahre und quasi, wie gesagt, jetzt mit LOL erst so wieder bei mir aufgetaucht ist auf dem Schirm, erinnere ich mich doch gerade an die Anfänge oder so zurück. Ja. Man muss ja auch mal gucken, das ist ja auch ein Talent, was damals über den Hugo Egon Balder quasi ins Fernsehen kam. Von daher, ja, auch so viel Witze man ja über den Herrn Balder ja gemacht hat in der Vergangenheit oder teilweise ja immer noch gemacht werden über ihn. Er hat gerade in dem Bereich doch sehr viel ja Talent entdeckt, um es mal so zu sagen. Und auch mit den Formaten, die er gemacht hat, wo er auf viel Müll dabei war. Doch generell würde ich sagen, für die Sparte, gerade auch im deutschen Fernsehen, viel erreicht, ja. Und das darf man, denke ich, nicht unterschätzen, ja. Auch wenn er teilweise ein bisschen komisch mit der Art und Weise oder mit seinem Humor ist, hat er trotzdem, denke ich mal, doch sehr viele gute Formate und Gesichter doch ins oder dem deutschen Publikum da bekannt gemacht. Das kann man, glaube ich, in meinem Balder nicht hoch genug anrechnen. Gerade Comedy, ja, ist ja so ein teilweise schwieriges Feld in Deutschland, ja.
Ja, ja, absolut. Ich meine,
wenn man nicht gerade Mario Barth heißt.
Ja, okay. Oh, ja. Muss es jetzt den Namen auch noch droppen hier, ja.
Ja, ja.
Okay. Ich dachte, dass wir gewisse Sachen auf der roten Liste haben und erzählt Barth zu, aber okay.
Gibt es da bei uns eine rote Liste, dann müssten wir vielleicht bei uns drüber unterhalten.
Ja. Nö, der Mario Barth steht ja nicht nur bei uns auf der roten Liste, steht ja auch bei anderen Podcasts auf der roten Liste. Ne?
Ja, tut er das? Okay. Mhm.
Das ist wohl wahr. Bei einem ganz großen Podcast sogar. Mhm. Der Koch, der ab und zu einen Podcast macht, bei dem steht er auch
auf der roten Liste. Ich kann mich da dunkel dran erinnern, dass er da was mal in diese Richtung erzählt hat.
Ja, 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 das sind ja auch nicht die größten Freunde, die beiden, ja.
Gut, nee, wo wir gerade, wie gesagt, kurz drüber gesprochen haben, ist mir das halt nur eingefallen mit dem, ich habe gedacht, ich erwähne es mal kurz. Das soll es vielleicht auch schon gewesen sein zu dem Thema. Aber wie gesagt, gerade weil es halt auch so mein Alter ist, ja, war das schon so auch nochmal so ein bisschen die Erinnerung daran, dass halt, ja, dass man halt nicht vorgefeit ist, ja. Mm. Egal, was jetzt, wie gesagt, der Grund war.
Ja, egal, ja, klar. Aber durch kein Dachziegel auf den Kopf fallen, bist weg. Ich meine, ja. das kann jeden treffen. Ne? Das ist so. Jeder Tag könnte der letzte sein. Ja, so ist
es. Ja, aber gerade letzter Tag, fangen wir doch gerade mal mit einem ganz anderen Thema an. Bei letzter Tag. Ich wollte eigentlich jetzt Tesla ansprechen, weil bei Tesla laufen jetzt in Berlin in der Gigafactory die ersten Autos in der Testphase vom Band. Mehr habe ich leider dazu nicht lesen können, außer dass es halt momentan, wie gesagt, die Testphase angelaufen ist. Ich hatte da mit einem Bekannten gerade gestern ein sehr interessantes Gespräch, wo er böse auf Tesla geschimpft hat in Berlin. Mein Gott, nicht jeder, beziehungsweise Elon Musk, ja, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen, ist halt sehr polarisierend. Und ja, ob man die Person jetzt unbedingt mit Tesla oder dem Auto oder auch der Gigafactory so dann in Zusammenhang bringen muss, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, die ersten Autos, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ich bin mal gespannt, wenn die ersten Autos dann auch wirklich aus der Serienproduktion da rauslaufen, wie die Qualität ist. Und wann es dann letztendlich soweit sein wird, weil Testphase, ja, das ist, es fehlen ja immer noch die letzten Genehmigungen. Von daher mal gucken, wenn es dann wirklich soweit ist. Aber es ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass sie zumindest mal testmäßig da Autos vom Band laufen haben, die dann auch nicht geschoben, sondern gefahren werden. Aber ja.
Ich, kleine Anekdote. Ich habe gestern eine Doku gesehen über Qualitätsmanagement beim Autotuner Brabus in Bottrop. Und da habe ich ja mir nur mal so für mich gesagt, wenn Tesla nur 0,5% von dessen Qualitätsmanagement verinnerlicht hätte, dann hätten wir Fahrzeuge auf einem absolut hohen Qualitätsniveau.
Ja, 0,5, ich weiß jetzt nicht.
Also der Endfertigungsprozess bei so einem Fahrzeug, also der Endkontrollprozess beträgt 24 Stunden zusammen addiert. Also bis das Fahrzeug letztendlich beim Kunden landet. Dichtigkeitsprüfungen etc. pp. Also das ist ein absolut hohes Level. Natürlich ist das auch ein Produkt, was preislich etwas über einem Tesla liegt, keine Frage. Aber vieles davon kann man sich natürlich abschauen und auch in den normalen Serienprozess übertragen. Man muss das jetzt nicht auf die Spitze treiben. Aber so gewisse Dinge sind schon extrem interessant. Da gibt es zum Beispiel einen Drehmomentschlüssel, der zu jedem Fahrzeug exakt ein Protokoll speichert. Das wird dann zur passenden Fahrzeugnummer übertragen. Und da gibt es eine Historie. Am 12. September 2019 wurde um so und so viel Uhr folgende Schraube mit folgendem Drehmoment festgezogen. Also es wird dort alles dementsprechend protokolliert und man kann nachvollziehen, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt an den und dem Fahrzeug gearbeitet hat und somit eine absolut lückenlose Historie, und es ist absolut beeindruckend, was da an Qualitätsmanagement betrieben wird. Und auch Dinge, die vielleicht marginal sind am Endprodukt, die vielleicht den Otto Normal Kunden gar nicht auffallen, aber halt den Qualitätsprüfer sofort ins Auge gefallen sind. Da war eine minimale Stelle, die konnte man fast mit bloßem Auge nicht erkennen am Leder, an der Seitenverkleidung der Tür, die man im geschlossenen Zustand sowieso nicht sieht, nur wenn die Tür aufsteht, weil das diese Abschlusskante vom Armaturenbrett war, die quasi an die Tür dran lehnt, hat er gesagt, können wir so nicht rausgehen lassen. Armaturenbrett muss ersetzt werden oder die Stelle muss repariert werden. Dann kam der hauseigene Lederdoktor, wie er so schön hieß, und hat dann quasi diese kleine Stelle nachbearbeitet und hat diese Stelle wieder verfeinert oder dementsprechend so verarbeitet, dass man die diese kleine Macke, die vielleicht so groß war wie wie ein Fliegenschiss, sage ich jetzt mal, wieder ausgebessert. Ne? Das ist halt ein Qualitätsmanagement, was mir sehr gut gefällt, sagen wir es mal so.
Bei Brabus muss ich immer an zwei Dinge denken. Und zwar einmal das Tuning, was wir für Smart angeboten haben.
Machen sie immer noch.
Ja, fand ich schon immer ganz knuffig. Ja. Für so einen Kleinwagen so ein Tuning dann noch anzubieten. Und die Aussage von einem, ich weiß nicht mehr, wer das war, von Brabus, das war noch zu D-Mark-Zeiten, wo sie gesagt haben, Tuning bei uns fängt bei 20 Mark an.
Ja, das ist das Typenschild.
Genau. Ja. Das war damals das Typenschild. Ich weiß nicht, was es mittlerweile kostet, aber damals waren es anscheinend noch irgendwas um die 20 D-Mark.
Ja, sie machen das ja mittlerweile seit 1977. Und mittlerweile ist es ja nicht nur ein Tuner, sondern die Fahrzeuge, die vom Band laufen, sind es ist ein eigenständiges Produkt oder es ist ein eigenes Fahrzeug, was auch letztendlich beim Fahrzeugamt als eigenes Fahrzeug geführt wird und eingetragen wird. Es ist dann letztendlich kein Mercedes mehr, sondern ein eigenes Produkt. Also wenn da jetzt eine getunte G-Klasse rauskommt, dann hat sie auch nicht mehr vorne das Mercedes-Logo drauf, sondern vorne steht dann das große B drauf. Also es ist dann wirklich ein eigenes Fahrzeug und Brabus wird halt als eigener Autohersteller geführt. Das muss man noch dazu sagen. Also es ist nicht nur ein plumper Autotuner, sondern mittlerweile eine komplett eigene Marke. Ja. Ja, aber interessant. Das hat mich, dieses Qualitätsmanagement, was da betrieben wird, hat mich mit ganz großer Freude erfüllt. Naja, gut, wie gesagt, da sollte sich Tesla mal eine ganz große Scheibe von abschneiden. Und bevor jetzt Zuschriften kommen, natürlich nicht komplett, das kann man nicht auf eine Serienfertigung übertragen, das ist mir schon klar, das ist Handarbeit, was da läuft, aber ich sagte ja 0,5% und die Fahrzeuge von Tesla wären alle top.
Ja, wobei, es muss ja in China auch wesentlich besser laufen, also von daher, ja, mal gespannt, ja.
Also was ich gelesen habe, dass sie ein paar Spezialisten aus Deutschland rübergeschickt haben nach China, speziell auch die Leute, die für die Lackierungen zuständig sind, oder sie haben halt spezielle Lackierer rübergeschickt, die das Personal vor Ort trainieren und anleiten, wie man ordentlich Fahrzeuge lackiert.
Ja, das lässt ja dann Gutes hoffen für diese Produktion in Deutschland. Ja. Mhm.
Obwohl die meisten Fahrzeuge ja sowieso nicht manuell lackiert werden, sondern maschinell lackiert werden. Also da verstehe ich auch nicht die Probleme, die Tesla hat, warum die Lackqualität so schlecht ist. Also das ist auch noch so ein Fragezeichen, was bei mir im Kopf umschwört. Ne? Naja. Anyway. Tesla und Qualität, das war ja schon immer mein Leib- und Magenthema. Gut, lass uns über Apple sprechen. Das war, glaube ich, beim nächsten Qualitätsproblem, wahrscheinlich beim nächsten Qualitätsproblem. Ich hoffe mal, dass es sich durch reine Software-Updates beheben lässt, das Ganze. Da geht es um das MacBook Pro 2021 in der 16-Zoll-Version. Da gibt es Ladeprobleme und die gibt es nur, wenn man das 140-Watt-Netzteil betreibt und über das MagSafe-Kabel geht. Das Problem taucht insofern auf, wenn man das Gerät komplett ausschaltet und runterfährt und nicht im Ruhezustand oder im Betrieb hat, sondern wenn man das Ding wirklich komplett ausschaltet und man das Gerät über MagSafe auflädt, ja, dann lädt es halt nicht auf, wenn es ausgeschaltet ist, sondern verweigert den Dienst, die LED blinkt orange. Und das Gerät zieht, oder das MacBook zieht keinen Strom über das Netzteil, besser gesagt über die MagSafe-Kabelverbindung. Betreibt man das Ganze über USB-C, funktioniert alles einwandfrei, auch mit dem Netzteil. Und wenn man das Kabel, das ist nämlich der Workaround, schon dran steckt und dann das Gerät herunterfährt, dann soll es auch funktionieren. Das ist nämlich der Workaround, der gerade von Apple herausgegeben wird. Wenn Kunden bei der Apple-Hotline anrufen, dann bekommen sie halt das gesagt, ja, steck das Kabel vorher dran und fahr das Gerät dann herunter, dann soll es auch im ausgeschalteten Zustand geladen werden. Das Problem ist nur, wenn ich so lange arbeite, dass das Gerät automatisch runterfährt, also dass es komplett ausgeht, dass es den Nullpunkt erreicht und ich dann das MagSafe-Kabel dran stecke, kann ich es nicht mehr aufladen. Dann kann ich es nur aufladen, wenn ich es über USB-C auflade. Bin ich unterwegs, habe nur ein Kabel dabei, also MagSafe-Kabel und das Netzteil, habe ich ein Problem. Ganz dumm.
Ja, wobei mittlerweile USB-C sollte man irgendwo nochmal den Möglichkeit finden, um zumindest mal das Gerät so weit aufladen zu können, dass man dann auch wieder das MagSafe benutzen kann. Also USB-C ist ja mittlerweile
weit verbreitet,
das sehe ich jetzt zur Not jetzt nicht so als Problem. Kriegst du auch für wenig Euro irgendwo im Laden noch gekauft, denn jetzt Teile haben ja mittlerweile, oder ist das Kabel ja auch nicht mehr fest am Netzteil.
Ja.
Von daher könnte man das sich so auch nochmal behelfen. Wobei ich auch, als ich die News gelesen habe, ehrlich sagen muss, mir wäre der Fehler wahrscheinlich nie aufgefallen. Oder was heißt Fehler? Aber das Problem mit dem Laden wäre mir bei dem Gerät wahrscheinlich nie aufgefallen. Weil ich schalte das Gerät nicht aus. Wenn, dann klappe ich es zu. Also ist er ja im Standby. Gerade bei MacBooks oder auch bei meinem oder bei anderen oder auch beim MacBook Air oder so meiner Frau, das wurde, glaube ich, das letzte Mal wirklich ausgeschaltet vor Jahren. Das wird zugeklappt und das war's dann. Ja. Plus, ja, wenn ich hier am Schreibtisch sitzen würde, hätte ich das Stromkabel wahrscheinlich sowieso schon dran.
ja, okay. Aber
also wie gesagt, das wär mir wahrscheinlich nie, hätte ich nie bemerkt, ja, das Problem.
Es scheint ja genügend Leute zu geben, die das
Gerät
komplett herunterfahren. Und ich muss sagen, ich bin seitdem es SSDs gibt, auch dazu übergegangen, Geräte komplett herunterzufahren und dann hochzufahren, weil das geht ja so fix. Das ist ja mehr oder weniger genauso schnell, als wenn ich das Gerät aus dem Standby heraushole. Naja, fast. Nicht ganz fast, aber
ja. Ja, okay. Mittlerweile auch mit den schnellen SSDs oder so, ja, hast du zwar noch den Unterschied, aber das ist nicht mehr so gravierend wie früher.
Ja.
Das ist wirklich, ja, das Einzige ist dann eventuell Programme, die du noch geöffnet hattest oder irgendwas, ja, dass du da vielleicht, wie gesagt, da nochmal, je nachdem, wenn du 100 Programme auf hast oder so, ist das auch nochmal ein Unterschied, ja. Aber ansonsten, nee, aber wie gesagt, ich fahre gerade mobile Rechner, ja, fahre ich schon gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr runter. Oder schalte die aus, die werden zugeklappt und dann geht's auch wenn ich irgendwie länger unterwegs bin oder so. Gerade auch mit den Akkulaufzeiten heute bei den Geräten hast du ja auch kein Thema. Wo fressen die denn groß noch Strom im Standby? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch keine 4 Tage oder so irgendwie unterwegs. Also, wo ich wirklich das Gerät auch dann nur im Standby oder so zu. Also deswegen, wie gesagt, bei meinem Nutzungsverhalten hätte ich die Fehler wahrscheinlich nie bemerkt.
Ja, okay. Die Frage ist jetzt, ist es ein Hardware-Problem
oder
ist es nur ein Software-Problem? Das kann man jetzt noch nicht ganz genau sagen. Die Aussage von den Apple-Mitarbeitern am Telefon war bisher, ja, uns ist das Problem bekannt. Wir sind dabei, die Ursache zu finden oder besser gesagt, wir untersuchen das Fehlerbild, wie es so schön heißt. Ich hoffe mal, dass es nur ein Softwareproblem ist und wenn es ein Hardwareproblem ist, dass es nur das Netzteil ist, was man relativ simpel über ein Austauschprogramm dementsprechend austauschen kann, logischerweise. Also ich hoffe nicht, dass es irgendwo vom MacBook her kommt, das Ganze. Das wäre natürlich sehr blöd, weil dann wüsste ich ja schon, wenn irgendwann mal mein Laptop kommt, dass es dann auch wieder zurückgeht. Und es ist einfacher, ein Netzteil zurückzuschicken, als das ganze Gerät wieder zurückzuschicken. Weil,
was auch interessant zu wissen wäre, ist das 140 Watt Netzteil an einem 14er. Hast du da dieselben Probleme?
Hat man dieselben Probleme wahrscheinlich auch, weil im Moment geht man davon aus, dass es am Netzteil liegt. Also das ist die größte Vermutung, die man im Moment hat, weil bei den kleineren Geräten, da tritt es nicht auf. Es tritt nur bei den 16-Zoll-Geräten in Verbindung mit einem 140-Watt-Netzteil auf.
Ja, deswegen wäre es mal interessant zu wissen, ist, wenn du das 140 an 14er dran machst, ob du da dasselbe Problem hast. Klar könnte es immer noch die Ladeelektronik sein, also auch im MacBook sein, je nachdem, ob da halt dann in beiden Geräten dieselbe Technik verbaut wird, was ja sehr wahrscheinlich ist. Aber wenn es da nicht passiert, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass es halt nur irgendwo am 16er liegt. Ja.
Das wäre
natürlich. Aber ich denke mal, da wird schon einer drauf gekommen sein und hat das wahrscheinlich mal ausprobiert.
Nur wir wissen es leider noch nicht.
Ja.
Ja. So ist es. Es wäre natürlich fatal, wenn es in der Hardware vom MacBook liegen würde. Oh, oh.
Ja.
Oh Mann.
Ja. Aber wie gesagt, also das wäre auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit hätte, das, was ich direkt mal ausprobiert hatte.
Ja, klar.
Gerade als sagen wir mal, zum Beispiel The Verge oder so, die haben ja alle Geräte da rumliegen. Mhm. Ja, die könnten das eigentlich mal ausprobieren, ja.
Naja, klar.
Der ein oder andere YouTuber hatte sich ja auch mal beide Geräte bestellt, weil er nicht sicher war, welche Bildschirmgröße die richtige für ihn ist. Falls er die Geräte noch hat, kann er es auch mal ausprobieren.
Mhm. Ja. Ja, man muss sie erstmal bekommen, das ist das Problem, ne?
Ja, aber nach wie vor, also wenn ich auf der Seite gucke, Lieferzeiten waren da immer noch irgendwie Anfang, okay, mittlerweile jetzt nicht mehr, aber das letzte Mal, wie ich geguckt habe, war es noch Anfang Dezember, ja, also von daher.
Okay. Hm. Vielleicht hätte ich doch 200 € mehr ausgeben sollen und dann.
Und hättest es schon, meinst du?
Und dann hätte ich es schon, ja.
Mhm. Könnte sein, ja.
Aber wer konnte denn das?
200 € sind 200 €, ja.
Wer konnte denn das ahnen, ne? Sagen wir es mal
so. Ja. Ja, das, genau, wer konnte das ahnen? Wobei, heute habe ich auch gerade gehört von jemandem, da hatten wir uns nochmal unterhalten, die hat jetzt, die kriegt jetzt nächste Woche ihr neues Leasingfahrzeug. Da wurde jetzt der Liefertermin auch zweimal jetzt verschoben. Wegen, Bereitstellungsfahrzeug ist halt anscheinend, beziehungsweise den Leasinganbieter musste da auch noch ein bisschen drauf warten, bis er dann vom Hersteller die Autos gekriegt hat. Jetzt, wie gesagt, war schon zweimal verschoben, jetzt auf nächste Woche. Ich bin mal gespannt, ob sie es kriegen. Oder ob sie es nochmal verschiebt.
Ja.
Sie hatte auch irgendwas gemeint, er hätte was gesagt von irgendwie Chips, die gefehlt hätten. Und ich so, oh, welche Überraschung, ja.
Ja, das hat natürlich auch einen kleinen Vorteil, diese ganze Autokrise in Anführungsstrichen, also Chipkrise / Autokrise, dass der Gebrauchtwagenbereich oder die Gebrauchtwagenpreise
wieder
ein bisschen nach oben gehen, gerade bei den Jahreswagen und bei den Fahrzeugen, die jetzt nicht ganz so alt sind, da gehen die Preise wieder
Gebrauchtwagenpreise, die letzten Jahre kennen ja eigentlich nur eine Richtung, ja. Beziehungsweise haben sich nur, was heißt nur eine Richtung, ja, die sind ja nicht, okay, im Vergleich zu Vorjahren sind die Preise natürlich schon höher, gestiegen kannst du ja im Prinzip nicht sagen, aber die sind ja schon höher, also der Werterhalt ist da auf jeden Fall, okay, kommt immer auf die Marke und auf Ausstattung drauf an, aber die sind nicht günstiger geworden, ja, die Autos.
Ja, ja. Teilweise sind so Jahreswagen, Tageszulassungen in gewissen Fahrzeugbereichen über den Listenpreisen der Neuwagen. Ne? Weil,
ja, okay, das ist aber schon die Ausnahme.
Ja, ich habe es jetzt letztens bei der G-Klasse gesehen.
Ja, das ist ja jetzt kein
teilweise 2 Jahre Lieferzeit für eine nagelneue G-Klasse und Jahreswagen, Tageszulassungen sind über Listenpreis.
Das ist ja, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt der typische.
Nö.
Oder, so ein wirklich tierisch nachgefragtes.
Doch, es ist tierisch nachgefragt.
Ja, klar, aber, mit tierisch meine ich jetzt, das ist jetzt kein hochvolumiges Fahrzeug, was irgendwo dann jeder in der Nachbarschaft oder so da jetzt sich eins kaufen will oder so.
Ja, kommt auf die Nachbarschaft an, sagen wir es so.
Da hast du auch wieder recht. Ja. Bei dir sieht es wahrscheinlich etwas anders aus als bei mir.
Das kann ich jetzt so nicht sagen. In meiner Nachbarschaft, da ist die G-Klassendichte relativ gering. Aber wenn ich jetzt ein paar Straßen weiter schaue, da stehen 5 Stück rum in einer Straße. Das ist jetzt nicht weit von mir entfernt, sagen wir es mal so.
Ja, das ist natürlich auch schon ungewöhnlich. Ja.
Naja, auf dem Dorf, da brauchst du auch eine G-Klasse.
Ja, definitiv. Ja, ja, auf jeden Fall.
Es ist so.
Sicher doch.
Ja.
Naja, genauso wie, na okay, den Spruch mit SUV verkneife ich mir jetzt besser.
Mhm.
Hatten wir letzte Woche über den neuen BMW gesprochen, den MX?
Nee. Komm.
Hatten wir?
Hatten wir nicht, aber das Ding, das polarisiert, ja. Aber guck mal, Tesla bringt ein möchte einen Cybertruck auf den Markt bringen. Ich glaube, der ist ja noch
das nicht verfügbar. Das ist wieder was ganz anderes.
Und da
hat sich auch gerade nochmal verschoben, der Termin.
Und da feiern die ganzen Fanboys aber, dieses Design ab. Boah, ist das geil.
Nee, das ist aber was ganz anderes. Das ist ein Pickup, es ist ein Tesla und vom Design her ist das gerade in dem Bereich Pickup nochmal was ganz anderes. Der MX ist weder ein Pickup, noch ist der
Nein, aber...
Der will das in ganz anderen Bereichen.
Ja, das ist ja auch, im Endeffekt hast du recht, es sind zwei verschiedene Kategorien von Fahrzeugen, ganz klar. Aber bei Tesla hat man gesagt, oh, endlich mal ein mutiges Design, da trauen sie sich was. Und da haben sie das Fahrzeug zum größten Teil abgefeiert, speziell die ganzen Tesla-Fanboys. Und bei BMW sagt man, oh, das ist total beschissen, das sieht aus wie ein Klumpen Blech, den sie einfach mal so zusammengedengelt haben. Aber
du willst doch jetzt das Design von dem Cybertruck nicht mit dem vom MX vergleichen.
Aber ich möchte die Bewertungen vergleichen, weil bei Tesla hat man gesagt, sie haben Mut, dieses Design zu bringen. Bei BMW sagen sie, er ist total beschissen. Da bewertet man das nicht mutig oder nicht mit Mut, das Ganze, sondern sagt, sieht einfach scheiße aus. Also das möchte ich vergleichen.
Wie gesagt, beim Tesla sehe ich das nochmal ein bisschen anders, weil das ein Pickup ist. In dem Bereich Pickup ist es definitiv, das ist generell für ein Auto, ist es ein sehr gewagtes Design, was Tesla da gemacht hat. Aber gerade nochmal im Bereich Pickup, was ja mehr im Utility-Bereich ist, und wenn man sich da auch mal die Verkaufszahlen in Amerika anguckt, ist es auch nochmal was ganz anderes und da ist das Design definitiv gewagt. Es ist auch ein Design, was mir definitiv nicht gefällt, ja, zumindest mal schon gar nicht für die Art und Weise von Fahrzeug, weil es für mich gerade für dieses Fahrzeug nicht besonders praktikabel ist. Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen live, ich habe ihn definitiv nicht gefahren, aber ich kann mir den gerade auch, wie Sie sich das vorstellen, mit der Ladefläche etc., denke ich, sind andere Hersteller da, was die Praktikabilität betrifft, definitiv weit oder haben die Nase vorne, sagen wir mal, im Vergleich zum Tesla. Das ist mehr so der Show-Pickup unter den Pickups, würde ich mal sagen. Darauf wird es, denke ich mal, auch hinauslaufen. Und der MX ist ja gerade im Bereich der wirklich großen und exklusiven SUVs, ja, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Wie gesagt, Design ist Geschmackssache. Ob das einem auch gerade mit der Front und mit den Nieren gefällt, ist eine Frage. Ich finde die Größe und die Kategorie von dem Auto finde ich einfach nur Banane. Gerade heute, ja, für einen Autohersteller wie BMW, der ja die letzten Jahre auch wieder von angefangen hat von Nachhaltigkeit in der bei den Fahrzeugen, der jetzt die Wende teilweise versucht herbeizureden, auch mit seinen Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Und dann bringst du so ein Monster. Im Prinzip, ich finde das gewagt.
Ja, okay.
Wie gesagt, das Design, mein Gott, darüber lässt sich vortrefflich streiten ohne Ende.
Aber ob man das jetzt unbedingt.
Aber das Fahrzeug an sich, die Klasse, das finden. Nee, also den Schuh hätte sich BMW definitiv nicht anziehen müssen.
Ob man das jetzt unbedingt an einer SUV-Kategorie festmachen muss, ist eine ganz andere Sache, weil genauso gut kannst du sagen, eine S-Klasse, ein A8 oder ein 7er BMW ist genauso nicht mehr zeitgemäß. Das ist jetzt letztendlich nicht viel was anderes als ein SUV. Von der Motorisierung sind sie identisch mehr oder weniger oder man kann die gleichen Motoren auswählen bei BMW, nur die Karosserieform ist eine andere. Da kann man genauso sagen, ein voll ausgestatteter oder hochmotorisierter 7er BMW ist auch nicht mehr zeitgemäß. Aber es gibt halt
ist einen auch nicht.
Kundenkreis, der diese Fahrzeuge haben möchte. Und solange diese Nachfrage noch da ist, wird sie auch von den Herstellern befriedigt. Man könnte natürlich auch den Spieß umdrehen, würde es sowas nicht mehr geben, könnte man sowas nicht mehr kaufen. Da kann man natürlich auch drüber streiten. Aber die Nachfrage regelt letztendlich auch das Angebot. Ne?
Die Nachfrage generiert sich in dem Bereich aber hauptsächlich über die Exklusivität und da über den Preis.
Ja, klar. Das ist korrekt.
Das ist, wer sich privat eine S-Klasse kauft, für den, wie gesagt, der braucht nicht unbedingt das Auto an sich, von der Größe her oder von der Ausstattung her, weil das kriegst du mittlerweile auch in Auto oder auch in der E-Klasse, sondern für den ist es die Größe des Fahrzeugs und das Geld, was er dafür hinlegt. Wie gesagt, im Geschäftsbereich, Flottenfahrzeug, Limousinenservice etc., nochmal ein ganz anderes Thema, aber wer sich privat eine S-Klasse, ein 7er, wenn man den Audi oder auch den VW, den Phaeton oder so früher kauft, privat, da geht's nur um Status. Das Fahrzeug an sich, mein Gott, was bietet denn der jetzt für den Fahrer wesentlich mehr Komfort als eine E-Klasse?
Die Unterschiede sind marginal, da gebe ich dir recht. Da ist halt wenig.
Und wie gesagt, und da macht, wie gesagt, der MX macht im Vergleich zu einem Urus und den ganzen anderen und von mir aus auch zu einem, ach, wie heißt der Rolls-Royce nochmal? Ja, auf jeden Fall zu einem SUV von, da macht der durchaus Sinn. Da will der da ja auch in der richtigen Ecke, was Größe etc. alles betrifft. Okay, aber wie gesagt, ich finde, die haben sich da einen Schuh angezogen, der macht, oder der ziemlich, oder der, ja.
Ja, gut, da kann man halt drüber streiten.
Ob man sich den halt heute anziehen muss, gerade nochmal auch in dem Bereich Hybrid mit den 80 Kilometern, die er auf dem Papier an elektrischer Fahrleistung hat, um das gerade in der Flotte auch nochmal schön zu rechnen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, gut, ob man sich das hätte nochmal
diese Hybrid-Geschichte, das ist ein Feigenblatt, mehr ist das nicht. Das ist,
ja, aber wie gesagt, ich denke, das kam nicht unbedingt zu einer wirklich, oder zum passenden Moment halt.
Ja.
Mein Gott, es ist BMW, sollen sie es machen? Ihre Käufer haben sie sowieso, ja, für das Fahrzeug. Aber wie gesagt, gerade im Thema Außendarstellung beziehungsweise auch Markenwahrnehmung war das, denke ich mal, zumindest mal für unsere Breiten gerade nicht unbedingt jetzt so dolle.
Ja, gut, ich meine, ich denke, das ist einfach die Sache, dass es noch genügend Kunden gibt, die sowas haben wollen. Ich meine,
der Markt ist da.
Wenn man sich die ganzen,
wieso verkauft sich ein Urus?
Ja, zum Beispiel, wenn man sich die ganzen Tuner anschaut, Brabus zum Beispiel, wo wir wieder beim Thema sind, die könnten nicht existieren, wenn es nicht diese Kunden geben würde. Diese Kunden geben würde,
generell,
die da halt investieren.
Bereit sind, ne? Oder das Interesse dran haben, wo das Hobby da ist und wo das nötige Kleingeld halt einfach eben da ist.
Die leben davon, Luxusfahrzeuge auf ein absolut hohes Level zu heben, sei es von der Innenausstattung oder sei es auch von der Motorleistung her. Das ist denen ihr täglich Brot. Und wenn es von heute auf morgen solche Kunden nicht mehr geben würde, dann könnten die das Geschäft dicht machen. Oder sie müssten sich einen ganz anderen Kundenkreis erschließen mit anderen.
Nein, ich denke mal, Brabus hat dann noch, oder generell, die in dem Segment tätig sind, das ist ja nicht nur Brabus, ja, das
AMG,
da gibt es noch andere.
Ja.
Ja, Haus und Hof, Mercedes zum Beispiel, genau, aber ja, es gibt ja noch Irmscher und was weiß ich, wie sie alle heißen.
Naja, Irmscher macht nichts für Mercedes jetzt.
Aber wie gesagt, es gibt,
naja, für andere Marken.
Es gibt ja noch sehr viele andere und gerade, denke ich mal, Brabus oder AMG, ja, haben da oder sind da relativ sicher aufgestellt, weil die selbst was sie im Motorentuning ja anbieten, sagen wir mal, in dem unteren oder in dem günstigeren Segment ist ja alles Elektronik-Tuning. Und da sind sie, glaube ich, für die Zukunft ganz gut aufgestellt. Und das, was sie außer dem Motorentuning noch machen, kannst du in Zukunft auch mit jedem E-Fahrzeug noch machen.
Ja, Bodykits
und
Innenausstattung.
Von daher, so denke ich mal, sind die jetzt da relativ, können die relativ gut in die Zukunft auf jeden Fall gucken. Und wie gesagt, den ganzen Bereich Elektronik, da sind die auch mittlerweile so gut drin. Auch was Software betrifft, ja, das Thema, was Motorsteuerung, Steuergeräte beziehungsweise Elektronik und Chips und Programmierung betrifft, da traue ich denen zu, dass sie auch, was E-Fahrzeuge betrifft, da relativ zügig wahrscheinlich einen guten Fuß drin haben können. Inwieweit sie da noch zusätzlich zu dem, was dann vom Werk aus kommt, nochmal machen können, ist die andere Frage. Aber ich denke, da sind die eh schon am Arbeiten.
Da sind
die Butter lassen sie sich nicht vom Brot nehmen.
Das wäre ganz, ganz fatal, wenn sie nicht am Arbeiten, wenn sie daran nicht arbeiten würden, auch Elektrofahrzeuge zu tunen und zu einer höheren Leistung zu bringen. Also davon gehe ich aus, dass das schon in der Planung ist oder dass sie schon am Arbeiten sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon einen getunten E-Smart gibt. Also zumindest optisch auf jeden Fall. Da wird es bestimmt was geben, weil der unterscheidet sich ja optisch und von der Karosserie unwesentlich vom Verbrenner-Smart. Aber ja, da wird es bestimmt demnächst was geben. Oder vielleicht gibt es das schon. Keine Ahnung.
Das ist jetzt eine gute Frage, aber es gibt auf jeden Fall keinen Verbrenner-Smart mehr. Auf jeden Fall nicht neu vom Band. Also von daher.
Okay, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Okay, gut.
Habe ich da jetzt Mercedes zu weit vorausgegriffen?
Ich weiß es nicht.
Weil
es
wird in Zukunft definitiv nur noch E-Smarts geben.
Das ist auch okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob das schon der Fall ist, aber ich bin der Meinung, es müsste mittlerweile soweit sein. Weil die hatten auf jeden Fall angekündigt, dass sie halt keine Verbrenner-Smarts mehr anbieten wollen. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, das wäre jetzt mittlerweile schon soweit.
Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Also,
ja, wie gesagt, smart bin ich jetzt auch nicht so im Thema. Wobei da definitiv der ein oder andere Kunde halt wegfällt. Gerade okay, Diesel war eh schon so ein schwieriges Thema für Smart. Aber der hat sich ja damals relativ gut auch bei Pendlern verkauft.
Mhm.
Ja. Ein relativ geringer Verbrauch. Okay, du, je nachdem, wie viel du pendeln musstest, war es ein bisschen schwierig, weil Top Speed war jetzt nicht so der Hammer. Und ob du da längere Strecken über die Autobahn mit dem Fahrzeug fahren wolltest, das war ja auch schon so ein Diskussionspunkt. Wobei ich die Sitze gerade bei den ersten Smarts gar nicht mal so schlecht fand.
Der allererste Smart war nur sehr laut.
Ja, und die Automatik war jetzt auch nicht unbedingt so der Bringer, aber.
Nee.
Ja, aber wie gesagt, er war bei Pendlern durchaus beliebt, ja.
Ja, ich habe den allerersten Smart mal als Gebrauchtfahrzeug gefahren, als Zwischenlösung, weil mein Fahrzeug Lieferzeiten hatte zur damaligen Zeit, und habe ich mir gebraucht so einen ausgelutschten Smart geholt. Und der hatte den Motor ja hinten, also zumindest die Version, die ich gefahren habe, so ein Dieselmotor, so ein CDI war da drin, und das Ding war laut, es war extrem laut, das war nervig. Ansonsten ein tolles Fahrzeug, sehr wendig, Parkplatzprobleme gab es halt gar nicht, ne? Aber er war laut ohne Ende. Ne? Aber das war die allererste Generation, also von daher.
Ja, gut, aber jetzt haben wir auch schon wieder so viel über Fahrzeuge gesprochen.
Ja. So ist es.
wie gesagt, genau. Wir kamen ja irgendwie genau zum MX. Und ich würde sagen, schließen wir das Thema einfach mal ab.
Genau.
Wo waren wir jetzt? Ach so, wir waren jetzt hier gerade beim MacBook, genau. Ja. Darüber kamen wir ja dann. Ja.
Also wie gesagt, ich hoffe, es liegt nur am Netzteil, oder im besten Fall nur an der Software. Das wäre sehr schön.
Oh mein Gott, ein Firmware-Update drauf und Peng.
Ja, schön.
Hoffentlich.
Schön wäre es.
Ja.
Gut, noch ein kleines Follow-up-Thema. Wir haben über den Apple Store in der Rosenthaler Straße berichtet. Ja. Berlin. Ja. Da wussten wir ja zu damaligen Zeiten noch nicht ganz genau den Termin, und mittlerweile wurde er schon eröffnet, nämlich am 2. Dezember. Mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Was mich etwas gewundert hat, das Ding hat 130 Mitarbeiter. Das ist schon eine Menge, aber es ist nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Das haben auch andere Apple Stores in der Größenordnung, aber es ist schon beeindruckend, wie viele Leute in so einem Apple Store arbeiten. Also dass das wirklich 130 Mitarbeiter sind, das ist schon so richtig überlegt, schon enorm. Ne? Und 35 Sprachen werden dort gesprochen, das fand ich auch sehr interessant. Und sie haben sogar Mitarbeiter, die Gebärdensprache sprechen. Und im neuen Apple Store in Berlin gibt es keine Business-Kundenbetreuung, das ist dem Apple Store am Kurfürstendamm vorbehalten. Das noch so als Information.
Ja. Nee, 130 ist schon eine Ansage, ja. Aber wenn man auch überlegt, die Leute, die du nicht siehst, wenn du vorne im Store stehst.
Ja.
Und dann ist ja auch die Frage, wie ist dann, oder wie sind die Arbeitszeiten der Mitarbeiter, die halt vorne stehen, ja?
Ja, gut, du hast natürlich Frühschicht, Spätschicht, also solche Dinge halt.
Also hast du da ja auf jeden Fall schon mal die Leute, die du siehst, mal zwei, mindestens.
Ja,
Ja.
Also Housekeeping, also Hausmanagement, solche Dinge, also das addiert sich natürlich schnell nach oben, ne? Also keine Frage.
Ja, das klingt so viel, ne?
Aber ja.
Wie gesagt, wenn du allein mal davon ausgehst, dass wahrscheinlich 10 bis 20 Leute am Arbeiten sind hinten im Store, die du vorne nicht siehst. Selbst 10, ja.
Ja, Lagermitarbeiter.
Plus die Leute,
die das Lagermanagement betreiben und so weiter, Backoffice, also das summiert sich ja schnell nach oben.
Die Reparaturkollegen, die halt die Einsätze noch machen, die sie halt vor Ort lösen können. Ja, genau. Da hast du ja auch ein paar Leute. Plus, wenn die wirklich in Schicht vorne arbeiten, da sind 10 Leute da, 15 Leute, je nachdem. Ja, ich weiß nicht genau, wie groß das da ist. Ich versuche gerade mal zu überlegen, wie viele Leute, ich glaube 12, waren es 12? Damals, als ich das letzte Mal im Store war, die vorne zu waren, ich glaube 3 an der Bar, 4, 5, 6, boah, 10, 12. Ja, klar, rechnen das mal hoch, ja. Kommt ein bisschen was zusammen, wobei 130 hätte ich jetzt auch schon.
Also ich hätte es nicht gedacht, dass es wirklich 130 Mitarbeiter sind. Ne? Und ich denke auch solche Dinge wie die Reinigung der Flächen, das wird outgesourced, das sind keine eigenen Mitarbeiter. Da kommt dann eine Reinigungsfirma und wedelt einmal durch den Laden. Also ich denke nicht, dass das festangestellte Mitarbeiter sind. Das ist meine Vermutung.
Das darfst du mich alles nicht fragen.
Naja, es ist normalerweise üblich, dass man das outsourced, dass da eine Reinigungsfirma kommt, die das Ganze nachts auf Vordermann bringt. Naja, gut.
Ja.
Sehr gut. Berlin hat jetzt endlich einen zweiten Store, was auch Sinn macht bei der Größe der Stadt. So. Und dann gibt's ein neues Thema, ein neues altes Thema, was Mark Gurman wieder aufgekocht hat. Ja, Apple arbeitet noch an AirPower.
Ja, das kommt mir immer so. Ja.
Wenn man nichts zu berichten hat, dann wärmt man mal wieder das AirPower-Thema auf.
Das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Ja.
Das kann durchaus möglich sein, genau wie gerade das iPhone SE 3-Thema wieder aufgekocht worden ist. Das hatten wir vor ein paar Monaten schon gehört, das iPhone SE 3 soll 5G bekommen. Ja, mein Gott, das haben wir schon vor ein paar Monaten gehabt, das Thema. Und genau diese gleiche Berichterstattung, die haben wir jetzt wieder gesehen. Das soll im Frühjahr angeblich kommen und soll 5G haben. So, ja, aber das habe ich doch schon vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten gelesen. Und es wäre doch auch schlimm, wenn das Gerät kein 5G hätte. Weil wenn man sich die ganzen Android-Geräte anschaut, im gleichen Preissegment oder sogar noch günstiger, die haben alle schon 5G.
Ja, und wobei das interessiert jetzt Apple auch nicht. Aber ich denke mal, wenn man sich mal guckt, wie lange die Geräte
am Markt sind,
beziehungsweise halt auch beim Nutzer durchhalten, beziehungsweise gerade eingesetzt werden, wird's lang, also wie gesagt, macht es durchaus Sinn, da jetzt auch 5G reinzupacken, weil das ist, du kommst an der Technik auch nicht vorbei, ja, der Ausbau wird immer besser und die Lebensdauer von so einem Gerät ist halt auch entsprechend lange, also es wird Zeit, dass man das dann auch entsprechend umstellt, ja.
Ja, und gerade das SE, was ja auch im Business-Kundenbereich extrem verbreitet ist und wo dann auch davon auszugehen ist, dass die ganzen Business-Kundentarife und auch die ganzen Volumentarife oder die ganzen Rahmenverträge dann auch auf 5G umgestellt werden, da macht es natürlich Sinn, dass diese Geräte auch irgendwann oder die neuesten Geräte dann auch 5G unterstützen. Also das halte ich schon für sehr wichtig. Na gut, anyway, lass uns nochmal zu AirPower zurückkommen, was Mark Gurman wieder aufgemacht hat, das Thema. Ja, also wie gesagt, er hat nochmal gesagt, dass Apple weiterhin daran arbeitet. Er hat aber allerdings nicht konkret gesagt, dass es sich hierbei um AirPower halten soll oder handeln soll, sondern er hat von einem Multi-Charging-Device gesprochen, was letztendlich ja nichts anderes ist als AirPower. Also der Grundgedanke von AirPower war ja, dass es ein Multi-Charging-Device ist. Er hat aber das Wort AirPower vermieden. So. Und weiterhin arbeitet Apple an einer Ladetechnologie, die über kurze und längere Distanzen funktioniert. Das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Marktbegleiter im Android-Segment anschaut. Die arbeiten ja auch schon sehr lange daran. Es gab ja auch schon Showcases, die gezeigt worden sind an Long-Distance-Charging. Das ist ja auch letztendlich nur eine Technologie, wo man davon ausgehen kann, dass Apple daran arbeitet, weil es wäre fatal, wenn sie es nicht tun würden. Ist meine Meinung. Kann man auch, denke ich, sehr, sehr gut ableiten. Ja, und das gegenseitige Aufladen soll in der nächsten Zeit eine ganz große Rolle spielen. Sprich, die neuen iPads iPads sollen mit Reverse Charging ausgestattet werden. Wir sehen ja in einer ganz speziellen Weise schon Reverse Charging im Falle dieses MagSafe Akkus oder dieses Battery Pack, was es ja von Apple zu kaufen gibt. Das kann ja auch über das iPhone, wenn das Netzteil angeschlossen ist, aufgeladen werden. Also das wird ja auch durchgeschliffen, das Ganze. Also Reverse Charging haben wir in einer gewissen Art und Weise ja schon bei Apple. Aber das soll in Zukunft ein noch größeres Thema werden bei Apple und dass sich die Geräte gegenseitig aufladen können. Und das finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Weil stell dir vor, du bist unterwegs und hast dein iPad dabei und hast dein iPhone dabei. Aber dein iPhone ist jetzt so bei 20% und dein iPad ist noch gut im Saft, 70-80%, du benötigst aber dein iPhone mehr oder dringender als dein iPad, dann kannst du in Zukunft das unterwegs halt parasitär betreiben oder parasitär über das iPad aufladen. Also warum sollte man das nicht machen? Ne? Meine Meinung dazu.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wenn es drin ist, ist es drin.
Oder du lädst dein Apple Watch auf, zum Beispiel.
Also ich denke, es würde eher noch Sinn machen für einen Stift.
Naja, der wird ja über das iPad aufgeladen.
Deswegen, aber alles andere.
Naja gut, es ist jetzt eine Funktion.
Wenn sie da ist, ist es schön, aber
wenn sie da ist, kann sie die eventuell in Anführungsstrichen den Hintern retten in einer in gewissen Situation, wie ich es eben sagte, hast du das iPad dabei und ja. Ja, und vielleicht zeigt uns Apple da auch noch eine ganz andere Weiterentwicklung von Reverse Charging, dass die Geräte untereinander intelligent kommunizieren und sagen, ja Mensch, dein iPad ist noch voll, jetzt könntest du theoretisch dein iPhone aufladen, also dass da eine intelligente Kommunikation untereinander stattfindet, so könnte man das ja auch weiter spinnen, das Ganze, dass sie uns etwas mehr anbieten als nur das simple Reverse Charging, sondern noch ein intelligentes System dahinter stellen, was, wo der Benutzer so ein bisschen geführt wird, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, denkbar. Stichwort Ökosystem und Ökosystemkommunikation. Tja, gut, AirPower. Schauen wir mal. Ich glaube schon, dass Apple noch dran arbeitet. Also warum sollten sie es nicht tun?
Hm? Ja, die werden, denke ich mal, an anderen Ladegeräten noch arbeiten. Von daher, ob das als AirPower sich nennt oder wie auch immer. Ja, ob das ein Nachfolger wird zu diesem, nee, das heißt ja nicht Travel Charger, wie heißt der? Zu diesem
ich weiß, MagSafe Duo, glaube ich, Duo heißt der, ja.
Ja, also vielleicht arbeiten sie da auch nochmal im Nachfolger oder einer größeren Version. Mhm. Ja, war klar.
Möglich.
Ja.
Tja. So, dann gab es noch einen Bericht, dass Apple angeblich die Zulieferer darüber informiert hat, dass die Stückzahlen oder die geplanten Stückzahlen der iPhones zurückgehen wird. Liegt daran, dass die Nachfrage wohl angeblich nicht mehr so hoch sein soll. Das berichtet Bloomberg und sie nennen da zwei verschiedene Gründe für. Der erste Grund ist, dass es inflationsbedingte Preiserhöhungen gibt bei nicht elektronischen Produkten, bei anderen Waren und dass da halt die Verkäufer oder die Käufer etwas schwächer sind von der Kaufkraft oder dass die Kaufkraft etwas zurückgegangen ist im Allgemeinen Und der zweite Grund ist, dass es eine große Unsicherheit gibt, wie sich die ganze Pandemie weiterentwickeln wird und dass da die potenziellen Käufer etwas vorsichtiger geworden sind und nicht so viel mehr in Elektronik derzeit investieren. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Kann ich verstehen, dass da eine gewisse Unsicherheit ist und dass die Kunden wahrscheinlich andere Prioritäten setzen. Das ist meine, ja, ich kann es gut nachvollziehen, dass das so ist. Ja. Und dass jetzt Apple ein bisschen nachjustiert in der Produktion und dass sie jetzt angeblich ihre Produktion etwas zurückschrauben. Sie mussten ja schon ihre Produktion etwas zurücksetzen und aufgrund der Chip-Krise, hatten aber eigentlich vor, das im Jahr 2022 nachzuholen. Und das haben sie jetzt wieder revidiert und haben das bei dieser alten Prognose belassen oder bei den Stückzahlen belassen und werden jetzt das wohl nicht mehr aufholen wollen. Das berichtet Bloomberg. Jo. Schauen wir mal.
Ja, es macht, denke ich mal, auf jeden Fall Sinn, da jetzt nicht aktuell davon auszugehen, dass du die oder dass der Absatz jetzt irgendwie nochmal kräftig steigt, ja. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, die Chipkrise. Apple hatte da ja sowieso schon wenige Geräte zur Verfügung und hatte da die Bestellungen für Komponenten ja auch schon angepasst, dass sie da jetzt nochmal darauf hinweisen, beziehungsweise da das entsprechend weitergeben an ihre Zulieferer, ist auf jeden Fall ein guter Schritt, ja. Inwieweit sich das natürlich jetzt dann auch gerade wieder auf das Quartal auswirkt und dann da auch wieder auf unsere geliebten Analysten, ja, mit ihren Erwartungen etc., muss man mal abwarten. Aber ich denke mal, da macht auf jeden Fall Apple nichts verkehrt, ja, wenn sie das Thema so angeht. Wenn man überlegt, was war jetzt, oder was ist die Inflationsrate jetzt gerade bei uns? Ich glaube, 5,8% gestiegen. Man geht zwar davon aus, dass es Anfang nächstes Jahr dann wieder bis alle zurücklaufen wird, aber das muss sich ja auch erstmal bewahrheiten.
Naja.
Momentan sieht's ja nicht, oder meiner Meinung, oder gefühlt, ja, sieht's nicht danach aus. Jetzt gerade auch wieder Lebensmittel, ja, wenn man mal guckt, wie sich da die Preise von Obst und Gemüse entwickelt haben, die letzten Wochen. Ja. Mal gespannt, ja. Mhm. Also ich hoffe ja, dass es sich nächstes Jahr wieder ein bisschen beruhigt, aber
ja. Naja, und dazu kommt ja auch, dass wir tief in der vierten Corona-Welle stecken. Und da ist ja auch eine extreme Unsicherheit. Also ich denke, da haben viele Leute wirtschaftliche Probleme, so das kommt noch dazu.
Ja, ja, alles, was mit Dienstleistungen ja zu tun hat, wie gesagt, zieht sich ja durch alle Branchen durch. Wenn man mal guckt, wo mittlerweile 2G, teilweise 2G plus gilt, ja, schwierig.
Ja, ich brauche mir schwierig. Ja, nur die ganzen Weihnachtsmarktbudenbetreiber anzuschauen, die ihre Stände wieder abbauen mussten.
Ja, wobei hier bei uns in der Region sind sie fast alle noch okay. Oder werden jetzt unter 2G betrieben.
Ja. Ja gut, aber da hast du ja auch einen gewissen Rückgang, weil ich glaube, viele Leute vermeiden dann trotzdem den Besuch des Weihnachtsmarktes, wenn die Auflagen ja, so hoch sind.
Zumindest mal alle, die Auflagen nicht erfüllen können.
Zum Beispiel. Ja, und viele, ja. die sie erfüllen können, haben da vielleicht auch keine Lust zu. Kann ich auch nachvollziehen. Weil es ist ja trotzdem irgendwie keine lockere Atmosphäre. Du stehst da und weißt, dass
muss man auch mal gucken. Man darf das nicht unterschätzen. Auch wenn du sagst, okay, es fallen einige weg, die entweder keinen Bock drauf haben oder aber wie gesagt, zum Beispiel dann bei 2G nicht geimpft oder genesen sind, hast du die anderen wieder, das habe ich jetzt auch gerade bei mir im Bekanntenkreis mitgekriegt, die gesagt haben, wir gehen dieses Wochenende definitiv nochmal auf den Weihnachtsmarkt, weil wir nicht wissen, ob er nächste Woche noch steht.
Ja, klar.
da hilfst du auch nicht unbedingt der ganzen Sache, dass da irgendwas entzerrt wird oder so, weil wenn dann nämlich die Leute gezielt jetzt nochmal dahin strömen, weil sie nicht wissen, ob es nächste Woche noch ist, hast du auch wieder vielleicht eine große Ansammlung an Menschen auf der Stelle. Klar sind ja alle geimpft, ja. Selbst wenn da irgendwo einer was einschleppen sollte, warum auch immer, und sich da welche anstecken sollten, der Krankheitsverlauf ist ja dann entsprechend, ja, du bist geimpft, ja, da dürfte zu 99% nichts passieren, oder halt ein milder Verlauf sein, ja, ist ja in Ordnung, aber ja, nicht unbedingt hilfreich, ja, meiner Meinung nach.
Ja, ja, klar.
Genauso wie sie angekündigt hatten bei dem, das ist jetzt nicht hier bei uns in der Region, ein bisschen weiter weg, aber da hatten sie auch gesagt, ab Sonntag ist er zu. Ja, mein Gott, dann gehen alle am Samstag. Was ist das, was macht das dann besser, wenn du sagst, okay, sonntags ist immer der größte Andrang, dann machen wir Sonntag zu. Und dann kommen sie alle am Samstag. Also das sind alles so Sachen, die erschließen sich mir nicht ganz.
Ja, ja, klar, das ist ein Problem. Nein. Aber ich denke, es wäre einfacher gewesen für viele Betreiber, wenn er gar nicht erst aufgemacht hätte, der Weihnachtsmarkt. Weil du startest
drei, ja, oder vier Tage. Oder von Anfang an halt die Aussage gewesen wäre, wir machen halt nur 2G.
Zum Beispiel. Und dann bleibt er auch bis zum Schluss. Aber bei uns in Göttingen war es halt so, er war 2-3 Tage oder lass es vier Tage sein, offen, und dann mussten sie abbauen. Sie haben ihre Ware eingekauft. Die Betreiber haben natürlich Erfahrungswerte, wie viel Ware sie ungefähr brauchen für die Zeit, und haben ihre Ware dementsprechend eingekauft, und sie werden die Ware letztendlich nicht los. Und die Stadt war auch noch so, ich sag mal, so unkulant. Die haben tatsächlich diese 4 Tage auch noch berechnet. Das heißt, die Standgebühr für die 4 Tage haben sie noch den Schaustellern in Rechnung gestellt. Was ich natürlich auch verstehen kann aufgrund der, so gut, sie standen 4 Tage da, es ist alles rechtens, aber es ist irgendwie auch ein Schlag ins Gesicht für die Betreiber von der Stadt. Ne? Man hätte sagen können, komm, die 4 Tage, ihr habt eh echt große Probleme, ihr habt die ganze Ware eingekauft, ihr habt wirtschaftliche Probleme, dann muss ich denen jetzt nicht noch die 4 Tage Standgebühr in Rechnung stellen. Ne? Das ist echt kein feiner Zug, muss ich sagen.
Ja.
Hätten sie nur die reinen Kosten, Stromkosten in Rechnung gestellt, das hätte ich auch noch nachvollziehen können. Aber man muss jetzt nicht noch diese 4 Tage Standgebühr in Rechnung stellen. Ja.
Ja.
Gut. Aber lass uns mal abwandern nach Costa Rica. Hast du diese Nachricht gelesen?
Nein, aber ja.
Okay.
Ich wollte eben noch was anderes. Aber
du wolltest über Kaffee sprechen, Costa Rica.
Nee, nicht über Kaffee, auch noch mal Corona und Auswandern. Aber
okay. Nee, Auswandern bringt ja auch nichts. Woanders ist es ja auch nicht besser, was das beanlangt. Also
Laut einigen Leuten schon, weil ich habe Arbeitskollegen, die mit der Idee schon geliebäugelt haben. Ja.
Naja gut, es gibt Länder, die es etwas besser im Griff haben. Israel zum Beispiel. Ich denke,
gerade nach Südamerika auswandern.
Ach du lieber Gott. Okay, ich glaube, das wäre jetzt das letzte Land, wo ich sein möchte, aber okay. Aber so sind die Ansichten verschieden. Ne?
Ja.
Gut. In Costa Rica betreibt die Firma Intel ein Lager von Vintage-Hardware. Wollen wir es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Vintage kann man, 10 Jahre alte Hardware lagert dort. Der genaue Standort ist nicht bekannt. Man weiß halt nur, dass es in Costa Rica ist. Und dort liegen CPUs und andere Hardware-Komponenten, also sprich Mainboards, RAM-Module und so weiter. Auch Softwareprodukte liegen dort. Und das Lagerhaus beinhaltet über 3000 verschiedene Hardware- und Softwareprodukte eben. Und sie sind auch stark dabei, das Ganze zu erweitern. Das bedeutet, dass sie die Lagerfläche von 1300 Quadratmeter auf 2500 Quadratmeter erweitern wollen. Liegt ja auch auf der Hand, wenn sie natürlich von jedem Jahr weitere Hardware dort einlagern wollen, dann nimmt das natürlich stetig zu. Ist ja klar. Mhm. und das Ganze wird dort gelagert, um Sicherheitslücken rückblickend erforschen zu können. Das heißt, wenn jetzt irgendwo in der Zukunft oder aktuell eine Sicherheitslücke auftaucht in Form von Hardware-Problemen, das hatten wir in der letzten Zeit, da gab es ja einige Probleme bei Intel, dann können Sie das reproduzieren. Sie können die Hardware quasi nachbauen oder die Konstellation von verschiedensten Rechnersystemen und können dann besser die Sicherheitslücke identifizieren oder reproduzieren und können eventuell auch eine Lösung finden in Form von Software-Updates in Betriebssystemen oder eventuell sogar noch für ältere Mainboards, Firmware-Updates oder BIOS-Updates, wie auch immer. Und wie gesagt, können somit fast alle Hardware-Konstellationen nachbauen und können sich dann besser in alte Hardware rein denken und Systeme nachbauen. Ja, finde ich eine schöne Idee. Bloß die erste Frage, die sich da für mich stellt, warum haben Sie nicht sofort die Hardware an die Seite gelegt und haben dann schon bei der Produktion gesagt, okay, wir behalten jetzt bei jeder Produktion 1 bis 5 verschiedene CPUs über und legen die an die Seite und packen das Ganze in ein Lagerhaus. Und jetzt haben sie auch Probleme, ihre eigene Hardware wieder zu bekommen, weil im Moment ersteigert Intel kräftig auf eBay alte Hardware, die sie selbst irgendwann mal auf den Markt geworfen haben. Und sie müssen jetzt quasi wieder ihre eigene Hardware zurückkaufen, um dieses Vintage-Archiv aufbauen zu können. Tja, für mich ein bisschen unverständlich, warum dieses ganze Management nicht von Anfang an funktioniert hat. Ich kann mich noch gut dran erinnern, in Göttingen hatten wir eine Firma, die SCSI-Controller produziert hat. Ich weiß nicht, ob du die Firma Davi Control kennst. Sagt dir das noch was?
Sagt mir jetzt so nichts, ne?
Es war so ein Konkurrenzprodukt zu Adaptec. Also Adaptec war so der Marktführer im SCSI-Bereich. Ich meine, das war in den 90ern, Anfang der 2000er, wo SCSI so die Hochzeit hatte. Und da gab es in Göttingen die Firma Davi Control. Und die haben halt günstige, ordentliche SCSI-Controller produziert. Später sind sie dann auf SATA-Controller umgestiegen und haben dann halt High-Performance-SATA-Controller produziert, wo es noch nicht gang und gäbe war, dass alle Mainboards SATA onboard hatten. Da haben sie dann halt Zusatzkarten produziert auf PCI-Basis etc. Also die waren die waren Spezialisten im Controller-Bereich. Mittlerweile gibt's die Firma unter dem Label nicht mehr. Sie wurden aufgekauft. Aber sie haben damals schon bei der Produktion immer von jedem Controller mindestens 5 ins Archiv gepackt, um spezielle Dinge nachvollziehen zu können, um auch bestimmte Hardware-Konstellationen nachbauen zu können von älteren Geräten oder von älteren Konfigurationen. Und die waren da relativ vorausschauend unterwegs. Also da hätte sich Intel mal eine Scheibe von abschneiden können. Ja. Das nur so am Rande.
Ja. Ich sollte mal vielleicht mal gucken, ob ich... Ah nee, stopp, das hatte ich alles entsorgt. Ich hätte ja auch noch so ein bisschen alte Intel-Hardware.
Kannst du einen Intel verkaufen?
Ja, hätte man mal kurz eine E-Mail machen können, aber ja. Nee, habe ich alles entsorgt damals, ja.
Ja, ich habe
auch ein paar... Das ist jetzt auch fast 10 Jahre her, fällt mir gerade ein, ja.
Ich habe doch fast ein paar alte CPUs hier rumfliegen, 386er, 486er, aber ich glaube, das ist für Intel etwas zu altes.
Das ist wahrscheinlich zu sehr Vintage.
Das ist zu sehr Vintage, ja. Gut, und in Kanada gibt es eine neue Masche, wie man AirTags ja für kriminelle Machenschaften einsetzen kann. Hast du das gelesen?
Ich habe den Bericht gelesen, der hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil mir so ein bisschen die Information gefehlt hat, wo letztendlich wirklich der AirTag da ins Spiel kam, beziehungsweise ob es wirklich bestätigt ist, dass es dann auch der Fall war.
Das ist ganz simpel. Im Prinzip kaufst du dir einen AirTag und meldest den auf deinen Namen an und ganz, ganz normal, wie du das mit jedem normalen AirTag auch tust. Da nimmst du den AirTag und klebst den irgendwo an ein Zielobjekt, sage ich jetzt mal, oder eben auf gut Deutsch das Auto, was du klauen möchtest. An das Auto klebst du dann den AirTag.
Ja, ja, das ist mir schon klar, nur.
Und dann wird es getrackt.
Dann hat ja entweder, ja, dann hat aber, weil wenn ich ja ein iPhone habe, werde ich ja darauf hingewiesen, dass da ein fremder AirTag ist.
Ja, wie ich
das also entweder hat dann der Autofahrer kein iPhone.
Das,
oder die Meldung ignoriert.
Das ist wahrscheinlich das Erste, dass der kein iPhone hat, weil bei Android ist diese Anti-Stalking-Funktion noch nicht implementiert. Oder der AirTag ist so weit aus der Reichweitenproblem kann es jetzt ja nicht sein, glaube ich weniger. Ich vermute mal, sie setzen darauf, dass diese Funktion halt bei Android noch nicht aktiv ist. Und sie gehen halt mal davon aus, dass dieser Fahrzeugführer letztendlich kein iPhone hat.
Ja, oder aber mit der Meldung nichts anfangen kann und sie ignoriert. Ja.
Das kann auch sein. Ja. Zumindest war es so, man konnte auch Bilder sehen, wo ein AirTag
das war jetzt in dem Bericht, den ich gelesen hatte, nicht, ja.
Unter einer Klappe befestigt war. Ich glaube, das war die Klappe für die Stromversorgung der Anhängerkupplung, dahinter war der AirTag befestigt und die Fahrzeugdiebe haben dann halt gewartet, bis derjenige zu Hause war und das Fahrzeug abgestellt hat und sind dann ganz bequem oder haben dann ganz bequem das Fahrzeug aufgebrochen, sind dann an den Diagnosestecker gegangen, haben das Ganze dann umprogrammiert auf einen anderen Autoschlüssel und haben dann ganz normal das Fahrzeug gestartet und sind dann weggefahren. Ja. Ja, also ganz geschickt gemacht und da gibt es wohl vermehrt diese Fälle in Kanada, das scheint jetzt kein Einzelfall zu sein. Ich gehe auch mal davon aus, dass die nicht nur ein Fahrzeug geklaut haben, sondern dass sie dann einfach mal einen Streifzug durch die kanadische Wildnis gemacht haben und sie so ein paar Pickups gezogen haben. Ja. Die kanadische Polizei sagt, Fahrzeuge bitte in die Garage stellen. Viele haben vielleicht auch gar keine Garage. Und den Diagnoseport sichern vom Fahrzeug. Tja, das ist leichter gesagt als getan. Wie will man das machen?
Ich wollte gerade sagen, da kannst du ja auch nicht abschließen, oder?
Ja, so ist es.
Also das Einzige, was du hoffen kannst, ist da auch wieder, dass ich vielleicht, obwohl, ja, ein anderer Standard ist auch gut, dann stellst du dich da drauf ein. Weil die Branche hat ja auch mal überlegt, auf Kabel loszugehen, was es dem Dieb ja wahrscheinlich dann noch einfacher macht, wenn er von außen vielleicht sogar ohne Kabel drankommt.
Dann muss er noch nicht mal die Tür aufbrechen und kann quasi dann durch die Scheibe.
Das ist halt die Frage, ob es dann nur geht, wenn die Zündung zum Beispiel an wäre. Ja, das kann man ja alles, das wäre nochmal eine Möglichkeit, wie das dann halt hardwaretechnisch umgesetzt wird. Aber es war auf jeden Fall schon, und es wird dran gearbeitet, da halt von dem Standard, den wir ja mittlerweile haben, ja, vom Stecker her, da halt auf Kabel loszugehen. Mhm. Wie gesagt, inwieweit das wieder andere Probleme mit sich bringt, ist halt die Frage, ja.
Ja, auf jeden Fall. Naja, gut, ich meine, und dann schreiben sie halt, man soll regelmäßig sein Fahrzeug nach AirTags absuchen. Naja, schönen Dank auch. Also
Diese Absuchen ist gut, weil wenn ein fremder AirTag am Auto wäre und du hast ein iPhone, dann solltest
dann
du eigentlich einen Hinweis kriegen.
Aber
solltest du einen Hinweis kriegen, dass du einen hast. Dann ist der Verdacht ja da, dann musst du halt entweder auf die Suche gehen oder würdest halt das Fahrzeug irgendwo vorstellen, dass da einer halt mal das Ding durchsucht, weil, mein Gott, an welcher Stelle wird das von außen relativ einfach anzubringen sein. So viele gibt es da auch nicht, ja.
Kommt immer auf das Fahrzeug an, ne?
Klar. Ich sag ja, kommt immer aufs, genau. Wie gesagt, normalerweise solltest du da als iPhone-Benutzer ja schon einen Hinweis kriegen.
Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es zum größten Teil Android-Nutzer waren. die.
Ja, oder halt ein uraltes Telefon oder so, ja.
Ja.
Ab welcher iOS-Version funktioniert das?
Kann ich dir nicht auswendig sagen.
Irgendwas?
Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung.
Ja.
Naja, okay.
Ja, aber das funktioniert im Prinzip nicht nur mit AirTags.
Nein. Das war jetzt ein Zufall, dass das mal wieder durch die Presse ging, das Ganze.
Ja, mein Gott, Apple ist ja immer ganz gut für eine Schlagzeile.
Mhm. So ist es. Gut, hast du noch irgendwelche Themen oder können wir in die Gadget-Ecke übergehen?
Ja, wenn du was hast, gerne.
Ich habe was Passendes zum MacBook Pro 16 Thema, nämlich ein Netzteil. Okay. Ein Netzteil von einem Third-Party-Anbieter. Und es ist mal wieder die Firma Satechi, die uns heute das Gadget zur Verfügung gestellt hat. Und es ist ein ganz neues Netzteil aus ihrer Netzteil-Serie. Sie haben ja ein großes Paket an verschiedenen Netzteilen. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Aber das ist, wie gesagt, das
in jedem siebten Ei.
Ja, das ist wirklich mal was. Das ist wirklich ein brandneues Produkt. Das ist jetzt erst seit ein paar Tagen auf dem Markt. Und das hat so ein paar kleine Dinge, die wirklich auch für sehr viele interessant sein können. Der erste Punkt ist, es ist extrem kompakt. Das Ding ist 3 Zentimeter breit, 7 Zentimeter tief und 6 Zentimeter hoch. Es ist ein klassisches Wandladegerät, also was ich direkt mit den Eurostecker in die Steckdose stecke, also kein Verbindungskabel zum Netzteil, sondern ich stecke das Netzteil mehr oder weniger direkt in die Steckdose. Also ein konventionelles, klassisches Wandladegerät. Und da sagen jetzt bestimmt viele, naja, und das gibt's ja wie Sand am Meer, Wandladegeräte. Ja, gibt es, aber nicht in dieser kleinen, kompakten Bauform und der Leistung, weil das Ding hat 100 Watt. 100 Watt USB-C Power Delivery. Und das ist schon bemerkenswert, wie gesagt, wenn man die Größe in den Kontext stellt, und das geht halt nur, weil das Ding auf die GaN-Technologie basiert, Galliumnitrid nennt sich das Ganze, ist im Moment so das, was man eigentlich im Netzteilbereich haben möchte, weil das garantiert eine kompakte und kleine Bauform. Also nur durch diese Technologie ist diese kleine und kompakte Bauform zu realisieren. Ist jetzt aber kein Hexenwerk, was nur Satechi einsetzt. Das bieten auch marktbegleitende Hersteller. Bloß ich finde, Satechi hat es hier im Gesamtkonzept am besten umgesetzt. Wir haben also wirklich ein sehr kompaktes Gehäuse, ein sehr schönes Gehäuse, ist Space Gray, ist ein Aluminiumgehäuse. Und und ich setze natürlich da als erstes auf Satechi, weil ich mit den Produkten zu 99,9% extrem gute Erfahrungen gemacht habe. Das Netzteil habe ich jetzt im Betrieb und teste es auf Herz und Nieren. Bis jetzt lief es problemlos durch. Mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen. Es wird handwarm, also jetzt auch nicht übermäßig heiß, wie jetzt vielleicht, wie man es vielleicht vermuten könnte aufgrund der kleinen Bauform. Also es hat eine normale Betriebstemperatur, wie durchaus auch andere Netzteile. Und bis jetzt tut es das, was es tun soll, und ich denke, das ist ein gutes Allround-Netzteil, um zum Beispiel sein iPad Pro oder auch sein MacBook Pro bis zu einer gewissen Leistungsklasse aufladen zu können, ist man mit dem Netzteil sehr, sehr gut unterwegs. Vor allen Dingen, es ist extrem kompakt, und das macht es in meinen Augen so besonders. Ja. Preis liegt es derzeit so bei 69 Euro. Das ist so der Straßenpreis, also durchaus auch in einem akzeptablen Preisbereich. Tja, sollte der Langzeittest in irgendeiner Form negativ ausfallen, werde ich natürlich darüber berichten. Tja, das hätten wir dann auch.
Das hätten wir auch, ja. Was ich mich mal frage, wobei das wird wahrscheinlich auch designtechnisch wegen Hitzeentwicklung etc. so ein Thema sein, weil die stehen ja immer von der Wand ab. Da jetzt irgendwie, wenn du da noch, keine Ahnung, einen Sessel oder in der Ecke oder eine Couch stehen hast, ist es halt immer so ein Problem, ja, vom Abstand von der Wand her. Deswegen bin ich eigentlich nicht unbedingt jetzt direkt von den Netzteilen so ein Freund, weil die an der Steckdose immer so auftragen, aber
naja, gut, was willst du machen? Ich glaube, das ist Netzteil halt schön
kompakt.
Ist auch eher dafür gedacht, um es mitzunehmen. Also ich denke, dass es nicht unbedingt ein Netzteil ist, was man in erster Linie stationär betreibt, sondern so ein Reisenetzteil. Eine Alternative, vielleicht das klassische Zweitnetzteil fürs Büro oder für unterwegs, wenn man das MacBook-Netzteil zum Beispiel zu Hause lassen möchte und unterwegs dieses Netzteil dabei haben möchte. Also es ist ja auch eine preisliche Alternative zum Original-Apple-Netzteil.
Ja, vor allem mit der Bauart hast du natürlich den Vorteil, wenn du da irgendwie zwei Steckdosen nebeneinander hast oder so, du belegst halt nicht die zweite.
Ja.
Oder blockierst die zweite halt nicht. Mhm. Ja, die steht nach vorne weg und du kannst normalerweise nebendran noch was reinstecken. Also was vielleicht nochmal schön gewesen wäre, den Stecker dann eventuell zum Wegklappen, gerade als Reise. Gerät dann vielleicht, dass du das irgendwie hättest oder nochmal einen Deckel für drauf oder sowas.
Ja, aber wie gesagt, ich kenne bisher kein Netzteil in der Leistungskklasse, was kompakt ist. Ich meine, es gibt natürlich kleine Netzteile, die haben dann aber teilweise nur 30 Watt oder vielleicht sogar 60 oder vielleicht sogar schon 60 Watt. Da gibt es auch einige Netzteile, die so kompakt sind. Aber wir bewegen uns hier in der 100 Watt-Klasse und da habe ich bisher kein kleineres Netzteil gesehen.
Ja, das ist schon relativ kompakt, das Ding.
Ja, eben. Also man muss, wie gesagt, das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, die Leistungsklasse sehen, 100 Watt in der Größe. Ne? Natürlich kriege ich, wie gesagt, ganz kleine Netzteile, aber die haben dann halt nur 20, 30 Watt oder so. Klar.
Ja, wir legen mal ein paar Jahre zurück, da hast du in der Größenordnung irgendwie 20 Watt Charger oder sowas gekriegt. Ja,
ja klar. Gut, das liegt an dieser GA1-Technologie. Ne? Das bringt diese Technologie halt mit sich, dass man kleinere Komponenten verbauen kann, weniger Komponenten verbauen kann und somit auf diese Wattzahl kommt.
Gab es da in ähnlicher Größe nicht mal früher Netzteile, die beim iPad dabei waren?
Keine Ahnung.
Ich glaube, da war mal sowas ähnlich Eckiges, war doch mal beim iPad, glaube ich, dabei. So Riesendinger, bevor das diese kleinen Stecker da wurden.
Das waren dann, glaube ich, 30 Watt-Netzteile.
Oder 30 Watt, kann auch sein. Ja.
Keine Ahnung.
Ja, die waren ja fast genauso groß. Ja.
Müsste ich mal mein altes iPad herauskramen, weil das, was beim iPad Pro dabei war, das ist relativ kompakt. Also das ist relativ klein. Ja. Gott sei Dank, bei den iPads werden noch Netzteile mitgeliefert.
Ja, wer weiß, wie lange noch.
Ja, wer weiß, wie lange noch. Ich glaube, das wird irgendwann auch wegfallen.
Mal gucken, wie lange da noch ein Display dabei ist.
Ja. Ich glaube, dann gibt es ein Problem.
Ja, dann hast du einen Mac Mini im Prinzip. Ja.
Obwohl ein Mac Mini, der so dünn wäre, das wäre dann schon wieder sexy.
Na komm, alle bei einem Mini brauchst du schon noch was zum Anfacken.
Wieso? Es gibt Leute, die kleben sich den Mac Mini hinter den Monitor. Ne? Also gibt's
ja einige. Aber die nutzen wahrscheinlich trotzdem noch die Anschlüsse.
Ja, das ist klar.
Das könnte beim iPad dann schon ein bisschen problematisch werden.
Alles Thunderbolt, dann klappt das schon.
Ja, oder USB-C halt. Ja,
ja gut, der Stecker ist ja USB-C.
Ist ja dann ja.
Gut, dann würde ich doch sagen, lass uns das Ding für heute so langsam dicht machen.
Außer du wolltest noch ein bisschen über Autos sprechen.
Das haben wir ja heute ein wenig getan. Gut. Ja, die die Themenlage ist auch ein bisschen dünn irgendwo, ne, im Moment, ne?
Ja, kommt drauf an. Ich könnte noch ein paar Spielethemen anbringen.
Ach, nee.
Nee?
Da habe ich doch wieder keinen Plan von.
Ja, das stimmt dann natürlich.
Das ist das Problem, ne? Es sei denn, wir reden über alte Spiele, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Aus den 90ern oder so.
Ah, okay. Aus der Ära.
Mhm. Kennst du das Spiel Blue Max?
Für welches System?
das gab es für sehr viele Plattformen, aber auf dem C64 war es eigentlich da war die Verbreitung am größten, glaube ich, auf dem C64. Und da habe ich es damals auch gespielt. Und das habe ich die Tage als Emulation gespielt und habe mich wieder zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit.
Also mir sagt der Thiel jetzt nicht unbedingt was, aber war das...
Da so ein Doppeldecker.
Ja, doch, dann sagt mir das
Top-Down
was.
Top-Down-Ansicht und du musst dann zwischendurch
so auch up, ja.
aufladen und musst Gebäude zerstören und Flugzeuge, die dir entgegenkommen, musst halt mit deinem Sprit etwas haushalten, musst dementsprechend dann auch zwischendurch auftanken und zwischenlanden. Das war damals für mich ein sehr beliebtes Spiel meiner Kindheit.
Ich glaube, das war damals hier ein Atari-Titel oder beziehungsweise für einen Atari XL war das, glaube ich, ein Titel, der dann später auf den, oder was heißt später, aber der dann auch für den C64 kam. Gab es da nicht auch eine Version für den Spektrum?
Ich glaube, das war fast auf allen Plattformen präsent, das ganze Ding.
Ja. Von der Verpackung her war das, glaube ich, auch noch ein das hat mich genau, das hat mich damals noch gewundert, weil Blue, ja, ist ja eigentlich blau und ich glaube, die Schrift war rot. Kann das sein? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich glaube, nee, die Schrift
war schwarz.
War schwarz? Ich bin der Meinung gewesen, die wäre rot gewesen, weil sie hat auf jeden Fall nicht zu dem Blau gepasst. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja. Wobei, also wie gesagt, ich kann mich, wo du gesagt hast hier, was ist, kann ich mich dann dunkel dran erinnern, aber keine Ahnung, ob das was getaugt hat. Keine Ahnung.
Ja, gut.
Ich weiß es nicht.
Als Kind habe ich das stundenlang spielen können. Ich habe mir jetzt die Emulation halt angeschaut und okay. Nach 20 Minuten war es dann auch nicht mehr so fesselnd, wie es früher für mich war, sagen wir es mal so.
Das passiert ja dann häufig, ja. Ja, wobei es gibt auch Titel aus der Zeit, die sind wirklich gut gealtert, ja, die kann man auch heute noch sehr gut spielen, gerade hier C64 oder so, aber ja, nicht alles schafft halt oder ist zeitlos gut. Ja.
Ich habe letztens Let's Play gesehen von der C64-Version von dem Spiel Goonies. Goonies, der Film, gab es ja dann noch ein Spiel davon, gab es ja auch ein Spiel davon, ne?
Das war aber, glaube ich, jetzt nicht so dolle.
Nee, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, an eine Spielszene als Kind, wo man dann in den Keller gehen musste von dem Haus und in dem Spiel diesen Wasserspender umschmeißen musste. Und konnte mich noch an diesen Effekt erinnern, wie der Wasserspender dann umfällt und dann zerbricht. Und da war ich als Kind total begeistert von. Und ich habe das jetzt wieder im Let's Play gesehen und dachte ich, ach du lieber Gott, sowas hat mich begeistert oder sowas fandest du toll? Ja, als Kind war ich total geflasht.
Also ich kann mich auch noch dran erinnern, aber ich habe das jetzt nicht als so gut in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bewertungen damals waren. Aber ich denke mal wahrscheinlich eher so im Mittelfeld, das obere Mittelfeld.
Ich kann mich da auch nicht mehr genau dran erinnern. Ich kann mich halt nur explizit an diese Wasserspender-Szene erinnern, wo dieser Wasserspender halt umgeschmissen werden musste, um halt tiefer in den Keller zu kommen oder in diesen Geheimgang zu kommen. Und dann später kam man ja in diese Bucht und dieses Schiff und tralala. Also im Endeffekt so wie im Film auch. Ja. Und der Eingang war halt dieses Loch unter dem Wasserspender. Zumindest im Spiel war es so.
Das war auch im Film so.
War das auch der Wasserspender? Okay. Ich habe den lange nicht mehr gesehen.
Nee, das war der Kamin, aber du da ist ja Wasser reingelaufen und da sind sie dann drauf gekommen, dass man da halt einsteigen kann.
Okay.
Kamin war es, glaube ich, Feuerstelle, irgendwas in die Richtung, ja. Und das war genau diese Wasserspender mit diesen Flaschen, die du halt oben drauf setzt.
Ja, diese
und Chuck Ballone. Hatte den doch umgeschmissen. Mhm. Und ja, Chuck halt.
Mhm. Ja gut, und im Spiel war es halt ein bisschen einfacher dargestellt. Ist ja klar, man hatte ja damals nicht so viel
Darstellungsmöglichkeiten. Man hatte ja damals nichts. Ja.
Die Darstellungsmöglichkeiten waren ja sehr, sehr begrenzt. Ne? Aber ich war damals echt geflasht davon. So ist es. Als Kind war man noch leicht zu begeistern. Gut, gut. Somit haben wir auch wieder einen Ausflug in die Retro-Ecke gemacht. Aber quasi 2 in 1. Ein Autopodcast, ein Tech-Podcast und ein Retro-Podcast. Also 3 in 1 sogar. Mein Gott.
Ja.
Was die Hörer alles für ihr Geld bekommen.
Oh, apropos.
Da ist bei dir auch eine Spende eingegangen.
Ja, genau, da wollte ich, gut, dass du es erwähnt hast, ja. Da wollte ich auch noch vielen Dank sagen. Ich habe zwar auch direkt dem lieben, ach,
Ralf, also nochmal? Bei mir war es
ja, genau, Ralf. Mhm. Ja, genau. Ja, nee, mhm. Ja, ist es auch. Nochmal Danke sagen. Hat mich sehr gefreut. Ich hatte auch direkt über PayPal noch geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob er es gesehen hat, ja. Aber auf jeden Fall vielen Dank nochmal dafür.
Ja, das ist sehr schön gewesen. Ich habe mich auch darüber sehr gefreut. Ich habe ihn leider noch nicht kontaktiert, aber ich gehe mal davon aus, dass er das hören wird. Ja, ich sag mal so, wenn das jeder Hörer machen würde, dann wäre dieser Podcast komplett werbefrei, weil dann würden wir keine Werbung mehr benötigen.
Vor allem dann könntest du dir überlegen, ob du das
hauptberuflich machen würdest. Ja.
Ja.
Also man würde diesen Podcast auch werbefrei hinbekommen, keine Frage. Gut, in diesem Sinne.
Ja, okay. Hattest du heute welche?
Nein, wir hatten ja heute keine.
Also,
es
geht ja auch so.
Wir haben einige E-Mails ja auch bekommen und auch ein paar Kommentare bekommen. Glückwünsche zur Folge 500. Und ein Kommentar, den ich freigeschaltet habe, der bezog sich darauf, dass der Hörer es gut fand, dass wir auch so schön und selektiv unsere Werbepartner aussuchen. Und der hatte noch ein positives Ereignis mit einem Werbepartner von uns. Das war nämlich die Firma Rademacher. Das war nämlich der Hörer, der auch den Rademacher Homepilot gewonnen hat in unserer Gewinnspielaktion vor ein paar Jahren. Und dieser Homepilot ist leider kaputt gegangen. Das kann ja vorkommen, ist Technik. Er hatte aber ohne Probleme den Homepilot ausgetauscht bekommen und das Gerät wurde sogar auf die aktuelle Generation upgegradet. Also von daher haben wir alles richtig gemacht, hat er geschrieben, wie wir unsere Sponsoren ausgesucht haben. Ja.
Die werden bei uns noch handverlesen. Ja.
Naja, ich sag mal so, wenn wir hier wahllos vorgehen würden und jeden nehmen würden, dann würde es wahrscheinlich ganz anders aussehen.
Sich definitiv anhören.
Anhören, ja. Gut, in diesem Sinne, lass uns das Ding lieber dicht machen, bevor wir zu viel
in
Eigenlob verfallen. Das können doch die Hörer machen, uns loben, dafür sind wir nicht zuständig.
Apropos Lob, über Bewertungen bei iTunes, gerne 5 Sterne, freuen wir uns immer.
Ja. Sag das nicht so laut, weil letztens haben wir das auch getan und da hat ein Hörer geschrieben, hört doch bitte mit der Bettelei auf und er hat uns dann eine 1-Sterne-Bewertung gegeben. Das hat dann unseren Schnitt wieder nach unten gezogen. Ja? Das, wahrscheinlich wollte er uns nur erziehen Humor. Und dementsprechend somit dass diese in Anführungsstrichen diese Bettelei unterbinden.
Ja, mein Gott, erstens mal so oft machen wir es ja nicht.
Ja,
und
eben.
Dann wüsste ich gern mal, ob derjenige oder welchen Content er bei YouTube er sich anguckt.
Ja, da gibt's ja mittlerweile diesen Daumen runter auch nicht mehr, zumindest nicht mehr öffentlich
sichtbar. Doch. Den Counter oder den Zähler gibt's nicht mehr.
Ja, aber der Content Creator sieht ihn noch, aber öffentlich
ist er nicht mehr sichtbar. Genau. Öffentlich ist ja nicht mehr sichtbar. Nee, mir ging es jetzt nicht um Daumen runter oder Daumen hoch, sondern eher um die Sitte, die sich ja bei vielen Content-Creatern mittlerweile eingebürgert hat, dass sie mindestens einmal darauf hinweisen, auf das Verhältnis zwischen Abonnenten und Zuschauern. Sind nur 30% der Zuschauer Abonnenten, bitte abonniert den Kanal, beziehungsweise bitte liken und den sag mal, den Hinweis-Dings da anklicken, damit du benachrichtigt wird.
Die Glocke.
Genau, die Glocke, genau. Mhm. Ja, mein Gott, die versuchen halt alle auch den YouTube-Algorithmus da ein bisschen zu spielen, ja, um da halt entsprechend nach vorne gespielt zu werden, halt sichtbar auch zu werden für neue Leute gerade oder für neue Zuschauer halt, ja. Kann ich schon gut verstehen, aber...
Ja, klar kann ich das verstehen. Auch eine iTunes-Bewertung hilft uns natürlich genauso, wie den YouTubern der Daumen nach oben hilft, das Abo und die Glocke hilft. Ne? Das ist bei uns als Podcaster eben die positive iTunes-Bewertung, die uns natürlich sehr viel weiterhelfen würde. Ne? Das ist ganz klar. Bloß wir versuchen natürlich, die Aufforderungen etwas in Grenzen zu halten.
Ja, also wie gesagt, so ab und zu kann man es mal ansprechen.
Ab und zu kann man es mal machen und es ist ja auch kein...
Es ist ja jetzt auch die Weihnachtszeit.
Es ist auch kein großer Aufwand, da mal auf 5 Sterne zu klicken. Ich meine, es muss ja auch nichts dazu geschrieben werden. Es reicht ja das Voting, das reicht ja vollkommen aus. Ja. Ja. Es muss ja keine Spende sein, es reichen ja Sternchen.
Ja. Ein netter Kommentar ist immer gerne gesehen.
Ja, klar. Gut, dann haben wir das auch nochmal untergebracht. Genau. Und wenn jetzt wieder eine Ein-Sterne-Bewertung reinkommt, dann bist du schuld. Du hast damit angefangen.
Ich bin's, ja.
Ja, ja. Ich hatte ja eigentlich gar keine Lust mehr, das anzuführen, das Ganze. Da vergeht's einen dann, ne, wenn man dann solche Kommentare liest. Ne? Das
ja,
ist echt nervig, sowas.
Da muss man drüber stehen.
Ja. Ich meine, die Frage ist dann auch, warum hört das dann überhaupt noch, wenn er 1-Sterne-Bewertungen abgibt? Dann soll er doch bitte gehen. Also wenn er es denn so scheiße findet, muss er es doch nicht hören.
Hm? Nein, es ging ja, so viel ich es verstanden habe, nicht um.
Ja, aber das ist doch auch
blöd, dann, Content,
dann so zu reagieren, nur ja, weil man um eine Bewertung.
Das ist wie mit dem Review-Bombing bei Steam oder so. Ja, oder Rotten Tomato oder. Oder Metacrit, wie heißt die andere? Meta, irgendwas, ja. Wenn die Leute sauer sind auf irgendwas und dann einfach mal negative Bewertungen abgeben.
Ja.
Mein Gott.
Ich meine, wenn es dann noch konstruktiv ist und er das auch begründet, aber einfach nur auf einen Stern zu klicken und dann zu schreiben, weil wir drum gebeten haben, das ist ja nicht konstruktiv, das ist ja einfach nur boshaft. Meine Meinung. Gut. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die anderen Hörer auf eine Idee gebracht.
Ja, ich will es mal nicht hoffen. Ansonsten schneiden wir es noch schnell raus.
Naja, okay, hier wird nichts geschnitten hier. Wir machen hier eine
One-Cut. Höchstens Brot.
Höchstens Brot, genau. Es geht wie geschnitten Brot hier.
Band das Brot.
Wir machen ja eine One-Take-Produktion, mehr oder weniger.
Mehr oder weniger. Mhm.
Gut, aber nun lass uns das Ding dicht machen, damit ich ja
jetzt wirklich
in die Post-Production gehen kann. Genau.
In den Feierabend.
Heute ist Sonntag, Mensch. Kriegen wir eigentlich doppeltes Gehalt heute?
Sonntag? Ja, Gehalt? Das Doppelte von null ist wie viel?
Null. Ja. Na okay, gut, vielleicht wird es ja irgendwann besser.
Okay.
Also, bis dann. Mach's gut.
Bis dann, ciao.
Tschüss.